Bonjour, je m'appelle Henri Dunant. Et tu entends Sieben Gutgrund, le podcast, par et pour les membres de la Croix-Rouge. Et pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette organisation passionnante.
Diese Folge erscheint pünktlich zum 8. Mai 2024. Und weil der 8. Mai in der Rotkreuzwelt ein ganz besonderer Tag ist, ist dies auch eine ganz besondere Folge. Deswegen starten wir auch ausnahmsweise mal mit dem Rotkreuzereignis des Monats. Am 8. Mai 1828 wurde Henri Dunant in Genf geboren. Der Jahrestag seines Geburtstags ist seit 1948 der seit 1984 sogenannte Weltrotkreuz- und Rothalbmondtag. Er starb am 30. Oktober 1910 in Heiden in der Schweiz und wurde in Zürich bestattet. Henri Dunant verarbeitete seine Erlebnisse in der Schlacht von Solferino 1859 in seinem Werk Eine Erinnerung an Solferino von 1862. Zusammen mit dem intensiven Werben für seine Ideen führte das zur Gründung eines Ausschusses durch die Genfer Gemeinnützige Gesellschaft. Aus diesem Ausschuss, dem Komitee der Fünf, ging das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, kurz IKRK, hervor und es initiierte das erste Genfer Abkommen, das Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde, 1864. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ist heute weltweit tätig, um Betroffenen von Konflikten und bewaffneter Gewalt Hilfe zu leisten, sowie die Einhaltung und Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts zu fördern. Die Delegierten des IKRK koordinieren, organisieren und leisten Hilfe direkt vor Ort. Eine Delegierte ist Stefanie Gartlacher, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in Kharkiv arbeitet. Kharkiv ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine im Osten des Landes nahe der Grenze zu Russland. Stefanie war im Podcast recht politisch zu hören. Sie spricht darin über ihre Erfahrungen in der Demokratischen Republik Kongo, in Syrien, im Südsudan und eben in der Ukraine. Sie beschreibt konkrete Aufgaben wie die Besuche von Kriegsgefangenen, die Überprüfung von Haftbedingungen und Gefängnissen sowie Familienzusammenführungen. Sie macht deutlich, warum gerade der Rotkreuz-Grundsatz der Neutralität für die Arbeit des IKRK von großer Bedeutung ist. An dieser Stelle danken wir Ralf Janik, dass wir seine Podcast-Folge hier ausspielen dürfen. Ralf ist Universitätslektor mit Schwerpunkt Völkerrecht, Menschenrechte und Recht des Welthandels. In seinem Podcast Recht politisch geht es um politische Entwicklungen, schwerpunktmäßig um Völkerrecht. Ihr findet seinen Podcast neben seinem Blog und weiteren interessanten Informationen unter ralfjanik.com. Den Link zu seiner Webseite und weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Aber jetzt geht's erstmal los mit der Folge. Viel Spaß!
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren historischen, rechtlichen und eben auch politischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, habe ich oft Gäste, so auch heute, nämlich die Stefanie Gartlacher. Sie ist Delegierte beim Roten Kreuz und hat dementsprechend viel zu erzählen. Sie hat schon viel gesehen und ich kenne sie, weil wir gemeinsam einen Kurs abgehalten haben vor einigen Jahren beim Menschenrechtsmaster an der Universität Wien. Und als ich ihr so zugehört habe darüber, was sie eben schon erlebt hat und was allgemein die Tätigkeiten vom Roten Kreuz sind in Krisensituationen, dachte ich mir, das könnte für euch, für meine Hörerinnen und Hörer auch sehr, sehr interessant sein. Und sie hat glücklicherweise zugesagt, sich mit mir über ihre Tätigkeiten zu unterhalten. Zum Zeitpunkt des Gesprächs war sie in Kharkiv in der Ukraine. Also wir sind uns nicht direkt gegenüber gesessen, sondern nur digital. Aber am Ort, am Aufenthaltsort von Stefanie Gartlacher merkte schon, da geht's wirklich zur Sache. Das ist nicht etwas ganz Alltägliches. Oder man könnte es anders formulieren, sie macht die Praxis zu dem, worüber Menschen wie ich in der grauen Theorie sprechen. Und ein Punkt da auch noch zur Anmerkung, in den letzten Folgen, gerade zum Nahostkonflikt, habe ich sehr viel gesprochen über die dunkle Seite des Kriegsrechts, also darüber, wann darf man angreifen, wen darf man angreifen, wie darf man angreifen, also eben das Recht der Kriegsführung selbst, das sogenannte Hagerrecht. Das ist eine Dimension, eine Seite des Rechts bewaffneter Konflikte. Es gibt aber auch das sogenannte Genfer Recht und Das ist ganz, ganz eng verwoben mit dem Roten Kreuz. Das sind die Bestimmungen, die geschaffen wurden, um Zivilisten, aber auch Soldaten, die nicht mehr kämpfen können oder auch nicht mehr kämpfen wollen, zu schützen. Und da spielt das Rote Kreuz eine Schlüsselrolle. Und darüber habe ich eben auch mit der Stefanie Gartlacher gesprochen. Es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid und reinhört. Ton ab. Stefanie Gartlacher, schön, dass du bei Recht politisch bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Darf ich dich gleich vorweg bitten, dich ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorzustellen?
Gerne. Also mein Name ist Stefanie Gartlacher. Ich komme ursprünglich aus Tirol und arbeite jetzt seit 8,5 Jahren fürs IKRK. Ich bin Delegierte fürs Internationale Komitee vom Roten Kreuz.
Das bringt mich auch gleich zu der ersten Frage. Rotes Kreuz, das ist etwas, das gefühlt jeder kennt, aber nicht jeder ganz genau weiß, was das ist. Was ist das IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dazu braucht man ganz eine kurze einen kurzen geschichtlichen Rückblick. Das war so, das war 1859, wenn ich mich nicht täusche, der Schweizer Geschäftsmann Henri Dunant, der war beruflich unterwegs in Norditalien und ist da mehr oder weniger zufällig bei der Schlacht von Solferino vorbeigekommen. Das war eine Schlacht zwischen dem österreichischen Kaisertum damals gegen des Königreichs Sardinien mit der Unterstützung von den Franzosen. Und bei dieser Schlacht gab es sehr, sehr viele verwundete Soldaten, um die sich eigentlich niemand gekümmert hat. Und dieser Henri Dunant hat sich gedacht, das kann so nicht sein. Wenn ein Soldat verwundet ist, dann muss man ihm helfen, egal von welcher Seite er kommt. Und er hat dann eine Gruppe von Freiwilligen organisiert, die diesen verwundeten Soldaten geholfen haben und die verpflegt haben. Und das hat eigentlich einen sehr großen Eindruck bei dem Herrn Dunant hinterlassen. Und er hat danach ein Buch geschrieben, das heißt Erinnerungen an Solferino. Und eigentlich die Hauptaussage von diesem Buch war, ja, es gibt Krieg, aber auch Krieg hat Grenzen. Und das ist sehr wichtig, diese Grenzen auch zu wahren, damit auch die Menschlichkeit in einem Krieg gewahrt wird. Und dieses Buch hat international sehr viel Anklang erhalten. Und ja, daraus sind dann die sogenannten Genfer Konventionen entstanden, das Recht in Kriegszeiten regeln. Also das sind so ganz allgemeine Aussagen. Die erste und die zweite Genfer Konvention, da geht's wirklich um den Schutz von Soldaten, von verwundeten Soldaten, dass denen geholfen werden muss, einmal verwundete Soldaten am Land. Und die zweite Genfer Konvention spricht von verwundeten Soldaten auf See. Nach dem Ersten Weltkrieg ist dann die dritte Genfer Konvention dazugekommen. Da geht es um den Schutz oder um die humane Behandlung von Kriegsgefangenen. Und dann 1949, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist dann die vierte Genfer Konvention dazugekommen, wo es um den Schutz von der Zivilbevölkerung während bewaffneter Konflikte geht. Und um das Ganze zu regeln und zu schauen, dass die Kriegsparteien diese Genfer Konventionen einhalten, gibt es eben dieses Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das weltweit tätig ist, für das ich auch jetzt arbeite. Und parallel dazu, es besagt es auch in den Konventionen, dass es parallel dazu auch in jedem Land eine sogenannte nationale Rotkreuz-Gesellschaft geben soll, die in Zeiten von Krieg da ist, um humanitäre Hilfe zu leisten, unabhängig und freiwillig diese Arbeit zu leisten. Also gibt's eben dann das IKRK und parallel dazu die nationalen Rotkreuz-Gesellschaften. Und es gibt dann noch eine dritte Komponente vom Roten Kreuz, die Föderation, die Internationale Föderation vom Roten Kreuz, die dafür zuständig ist, meistens geht's bei Situationen von Naturkatastrophen, dass die Arbeit von den nationalen Rotkreuz-Gesellschaften in solchen Situationen koordiniert. Und diese drei Komponenten, also das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die Internationale Föderation und die Rotkreuz- Rot-Halbmond-Gesellschaften auf nationaler Ebene. Die drei Komponenten formen die Rotkreuzbewegung.
Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Stichwort Koordinierung, die Arbeitsteilung. Also was macht man auf nationaler Ebene? Das, was die meisten von uns ja kennen, ist das klassische Blutspenden. Was passiert noch auf nationaler Ebene und ab welchem Punkt wird es dann auch international, dass man eben sagt, das muss jetzt das IKRK, also das Internationale Komitee vom Roten Kreuz machen?
Ganz genau, wieder gute Frage. Also es ist so, wenn es dann in einem Land zu Kampfhandlungen kommt oder zu einem Krieg kommt, dann ist natürlich das Nationale Rote Kreuz auch noch da, um Hilfe zu leisten. Aber parallel dazu kommt das IKRK herein als überparteiliche Dachorganisation sozusagen, die schaut, dass das internationale humanitäre Völkerrecht, sprich die Genfer Konventionen, von den Kriegsparteien eingehalten werden. Und in Friedenszeiten natürlich, wie du jetzt richtig sagst, wie zum Beispiel das österreichische Rote Kreuz oder das deutsche Rote Kreuz, die kümmern sich dann um andere Dinge, wie zum Beispiel das Blutspenden oder den freiwilligen Rettungsdienst und so weiter. Aber sie sind auch dafür da, dass im Falle eines Krieges das Nationale Rote Kreuz dann auch humanitäre Hilfe leistet. Und in Krisen und Kriegsgebieten, in denen wir tätig sind, arbeiten wir als IKRK auch immer sehr, sehr stark oder sehr eng mit den nationalen Rotkreuz-Organisationen zusammen. Also ich bin jetzt zurzeit gerade in der Ukraine und die Arbeit, die wir hier leisten, machen wir gemeinsam, oder sehr viele Komponenten, da werde ich danach noch dazu kommen, machen wir gemeinsam mit dem ukrainischen Roten Kreuz.
Das bringt mich zu dem zweiten großen Punkt, die Grundsätze des Roten Kreuzes, weil das bedeutet ja, dass unabhängig davon, ob das eine nationale Gruppe ist oder eben das internationale Komitee vom Roten Kreuz, gelten ja die gleichen Grundprinzipien. Also dass man sagt, es geht um den Menschen und nicht darum, woher er kommt oder was er denkt oder was er getan hat. Habe ich das richtig versucht zusammenzufassen?
Ganz genau, ganz genau. Und da gibt's eben in unserer Rotkreuz-Familie, in der Rotkreuz-Bewegung gibt's die sogenannten 7 Prinzipien, nach denen sich alle Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal auf welcher Ebene, richten. Also das ist einmal die Neutralität, die Unabhängigkeit, die Unparteilichkeit, dann gibt's die Freiwilligkeit, Einheit, Universality auf Englisch. Und der allerwichtigste oder das wichtigste Prinzip meiner Meinung nach ist ganz simpel die Menschlichkeit. Also dass in Kriegs- und Krisenzeiten das Prinzip der Menschlichkeit immer hochgehalten wird. Und diese 7 Prinzipien, ja, nach denen richten sich alle drei Rotkreuz-Komponenten.
Neutralität, das ist ja gerade für Österreicher so ein Wort. Da muss man jetzt unterscheiden zwischen der Neutralität im kriegsrechtlichen Sinne, also dass man als Staat sich nicht beteiligt, und der Neutralität im Sinne vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Wie versteht ihr denn Neutralität?
Also es ist so, wir ergreifen keine Partei, wir sind überparteilich und wir sind rein dazu da, um humanitäre Hilfe zu leisten. Und es geht auch nur dann, also wir haben auch nur dann Zugang zu den Menschen, die vom Krieg betroffen sind, weil wir neutral und unabhängig sind, weil wir keine Partei ergreifen und weil wir auch nicht in irgendwelchen Staatsinteressen handeln, sondern rein nach den 7 Prinzipien des Roten Kreuzes. Und da ist genau die Neutralität sehr, sehr wichtig, weil wir haben mit allen an den Kriegen beteiligten Parteien zu tun, arbeiten mit denen zusammen, damit wir Zugang zu den Menschen haben, die vom Krieg betroffen sind.
Das heißt, ihr seid auch unbewaffnet.
Ganz genau, ganz genau. Also unser Schutz ist unser Emblem, also das Rote Kreuz. Wir sind auch immer markiert, wir haben immer ein Badge sozusagen, also wie einen Ausweis vom Roten Kreuz. All unsere Gebäude, wo wir sind, sind mit dem Roten Kreuz versehen. Auch mit den Autos, mit denen wir unterwegs sind, die haben das Rote Kreuz drauf. Und auch zum Beispiel Fahnen, die wir auf den Autos auch drauf haben. Und überall, wo wir sind, sind wir immer gekennzeichnet mit dem Roten Kreuz, damit wir immer erkennbar sind, und das ist auch unser Schutz. Also wir sagen, unser Schutz, und es ist auch so, ist das Rote Kreuz und wir tragen keine Waffen.
Du hast auch angesprochen als anderes Prinzip, das ich hier interessant finde, die Unabhängigkeit. Wie garantiert man denn die? Weil das ist ja gerade etwas, was bei vielen internationalen Organisationen im Moment kritisch diskutiert wird. Wie unabhängig sind die eigentlich? Eben wenn jetzt ein Staat besonders viel zahlt oder ein privater Spender besonders viel zahlt. Wie garantiert man das oder versucht zu garantieren beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz die Unabhängigkeit?
Wie du sagst, eine sehr wichtige oder interessante Frage. Es ist so, ja genau, wir werden von Staaten und von verschiedenen Institutionen finanziert. Das Geld, das wir bekommen, ist aber nicht earmarked, sagen wir da.
Zweckgebunden, oder?
Zweckgebunden, ja ganz genau, zweckgebunden, danke.
Ich muss manchmal kurz intervenieren, weil es gibt manchmal so Begriffe, da möchte ich sicherstellen, dass alle Hörerinnen und Hörer die kennen. Und wenn da so ein Begriff kommt, den Menschen wie du sehr oft verwenden in ihrer beruflichen Praxis, aber Laien, interessierte Laien vielleicht nicht kennen, dann nehme ich mir die Freiheit heraus, ganz kurz nur im positiven Sinne einzuschreiten, also nur kurz als Zwischenbemerkung, genau. Also
danke.
Diese Beträge sind nicht zweckgebunden, wie du sagst, ja, das heißt?
Ganz genau, also wir bestimmen vom IKRK, wo das Geld eingesetzt werden muss, je nachdem, wo, in welchen Gebieten gerade bewaffnete Konflikte stattfinden und wie groß die humanitären Auswirkungen sind. Und so wird entschieden, wo das Geld eingesetzt wird. Und das respektieren auch die meisten oder das respektieren auch die Staaten, die das IKRK finanzieren, dass das Geld dort eingesetzt wird, dass wir das sozusagen analysieren und wissen, wo das Geld eingesetzt werden soll, am besten, damit die Zivilbevölkerung, die am meisten von Konflikten betroffen wird, davon profitieren kann.
Ein anderer Punkt, den du interessanterweise nicht genannt hast, ist die Verschwiegenheit. Das ist ja auch so ein ganz, ganz großes Thema beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, dass man nichts weitergibt und ihr den Zugang oft oder in der Regel oder eigentlich immer auch nur deswegen bekommt, weil diejenigen, die euch den Zugang zu Gefangenen zum Beispiel gewähren, wissen, dass ihr da jetzt nichts teilt mit irgendwelchen Geheimdiensten, feindlichen Armeen, Politikern oder wem auch immer. Das ist aber wirklich ein absoluter Grundsatz.
Ganz genau, aber es ist keines der sieben Prinzipien. Also es gibt die sieben Prinzipien und aber dann ganz genau, also die Modalitäten unserer Arbeit und da ist es eigentlich die wichtigste, wie du sagst, die allerwichtigste Komponente ist die Verschwiegenheit, weil wir als IKRK sprechen mit allen am Konflikt beteiligten Parteien. Und damit die mit uns sprechen und damit wir ein Vertrauen aufbauen können, besteht diese Verschwiegenheitspflicht. Und ganz richtig, wie du sagst, damit wir eben Zugang zu Kriegsgefangenen haben können, damit wir als neutrale Vermittler agieren können, müssen uns die Kriegsparteien vertrauen und auch darauf vertrauen, dass wir mit dem, was wir sehen, was wir besprechen, was wir hören, nicht an die Öffentlichkeit gehen, sondern diese Information rein dazu verwenden, damit wir diese humanitäre Hilfe leisten können. Also da geht es dann wirklich darum, dass wir Zugang haben, also dass zum Beispiel gerade an Frontgebieten, jetzt wenn ich jetzt auf meine Arbeit in der Ukraine zum Beispiel anspreche, damit wir wirklich an die Frontgebiete kommen, an diese Dörfer, die wirklich ganz, ganz nah an den Kampfhandlungen, also wo die Kampfhandlungen stattfinden, damit wir dort überhaupt Zugang haben, müssen wir diesen Zugang bekommen. Und den bekommen wir nur deshalb, weil uns die am Konflikt beteiligten Parteien vertrauen und wissen, dass wir mit der Information, die wir dort sehen, hören, sammeln, mit der nicht an die Öffentlichkeit gehen, sondern die rein dazu verwenden, um eben da humanitäre Hilfe leisten zu können und um auch die Kriegsparteien daran zu erinnern, was ihre Pflichten in einer Kriegssituation auch sind.
Womit kann man dann an die Öffentlichkeit gehen? Also wenn ich mir Stellungnahmen ansehe vom IKRK, da ruft man dann oft pauschal die Kriegsparteien dazu auf, das Völkerrecht, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten, aber man nennt tendenziell, wenn überhaupt, keine Namen, also keinen Politiker, keinen Kommandanten, keine Streitkräfte, sondern man ruft ganz allgemein dazu auf oder sagt, was verboten ist. Aber man würde jetzt nie rausgehen und sagen, der und der Präsident soll zurücktreten oder der und der Präsident hat Kriegsverbrechen angeordnet oder der und der Kommandant hat Kriegsverbrechen begangen und dergleichen. Man würde jetzt nie dezidiert eine Partei oder eine Person nennen. Sehe ich das richtig?
Also im Großteil von unserer Arbeit wird es sehr allgemein benannt, mit der Information, mit der wir nach außen gehen oder mit den Aufrufen sozusagen, eben der Schutz der Zivilbevölkerung, Einhaltung vom humanitären Völkerrecht. Also das sind wirklich sehr allgemeine Aussagen, mit denen wir nach außen gehen. Natürlich mit der, sagen wir, nicht so sensiblen Information, wenn wir zum Beispiel jetzt Lebensmittelverteilungen durchführen oder eine Familie zusammenführen. Diese Dinge werden dann auch die nicht, wo jetzt keine sensiblen Informationen rausgegeben werden. Darüber sprechen wir auch, also ja in den sozialen Medien und so weiter. Aber eben, wenn es um die Einhaltung vom Völkerrecht geht, vom humanitären Völkerrecht, dann wird es sehr allgemein gehalten. Und die Denunzierung, wie wir das nennen, wird wirklich nur als allerletztes Mittel verwendet, weil wenn das IKRK denunziert, dann ist es im Regelfall so, dass wir dann den Zugang verlieren oder aus dem Land dann auch dort nicht mehr arbeiten dürfen. Und es ist nur in sehr, sehr wenigen Fällen passiert in der Vergangenheit, dass das IKRK wirklich denunziert hat. Aber das machen wir im Regelfall eben nicht, damit wir den Zugang zu den Menschen, mit denen wir arbeiten möchten, oder eben auch zum Beispiel in den sensiblen Dingen, wie du gesagt hast, der Zugang zu Gefangenen, damit wir diesen Zugang nicht verlieren. Und das ist auch manchmal was, wofür wir kritisiert werden. Aber es ist so, dass wir dadurch durch dieses Prinzip Zugang zu Menschen haben, die wo andere Organisationen keinen Zugang haben, und wir dann ja dort auch sein können und diese Menschen unterstützen können.
Jetzt muss ich dich schon noch fragen, weil du es quasi aufgelegt hast: In welchen Fällen hat das IKRK ganz explizit Schuldige benannt und Kritik geübt? Weißt du das zufällig?
Also jetzt ein Beispiel, zum Beispiel in dem ich auch gearbeitet habe, war in Myanmar. Das war 2006, wenn ich mich richtig daran erinnere, also in den frühen 2000er Jahren, wo das IKRK explizit die Haftbedingungen in burmesischen Gefängnissen, Haftanstalten öffentlich verurteilt hat. Und dann musste die Organisation das Land auch verlassen damals. Und es hat dann einige Jahre gedauert, bis wir dann wieder Zugang bekommen haben, um in Myanmar zu arbeiten.
Weil du denunzieren gesagt hast, das kommt natürlich vom englischen denounce, also nicht so, weil wir auf Deutsch uns natürlich denken, oh mein Gott, denunzieren, das ist etwas, wo wir uns denken, da schwärzt man an, man verpetzt seine Nachbarn, weil er was Schlimmes gemacht hat bei der Geheimpolizei. Aber denunzieren in dem Sinne ist natürlich etwas anderes, sondern sondern sagen, gut, wir nehmen jetzt als Ultima Ratio unser Gewicht als humanitäre Intervention, als humanitäre Organisation, und sagen ganz explizit, die und die Partei begeht die und die Völkerrechtsverletzungen.
Ganz genau, ganz genau. Und eben auf Englisch ist es die denouncing. Ich weiß gar nicht das deutsche Wort dafür. Tut mir auch leid, wenn ich diese Begriffe, weil ich arbeite auf Englisch oder anderen Sprachen, aber leider nie auf Deutsch. Oder Gott sei Dank, weil wir nicht in deutschsprachigen Ländern vertreten sind als IKRK.
Stichwort Mediation. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz als Mediator. Jetzt denkt man natürlich da reflexartig sehr oft an die ganz großen Themen, also den Krieg beenden und dergleichen. Aber beim IKRK geht es ja auch sehr oft darum, kleinere Fragen irgendwie zwischen den Konfliktparteien beilegen zu können. Also vielleicht eine Geiselnahme auflösen zu können und hier als Vermittler tätig zu sein und nicht gleich einen Krieg beenden zu können. Wie kann man sich das vorstellen beim IKRK, die Rolle als Mediator, sich einzubringen? Welche Fälle fallen dir da ein? Wo hat das IKRK gemacht oder wo hast du das vielleicht auch gemacht oder zumindest unmittelbar mitbekommen?
Also es ist so, wir sprechen da nicht dann von, dass wir als Mediator auftreten, sondern als mehr oder weniger, wie sage ich das jetzt am besten, neutrale Vermittler sozusagen. Und das machen wir immer wieder ganz genau. Zum Beispiel auch wieder jetzt ganz ein aktuelles Beispiel von meiner Arbeit hier in der Ukraine. Wir sind dabei als neutrale Vermittler, wenn die sterblichen Überreste von gefallenen Soldaten zwischen den zwei Kriegsparteien übergeben werden. Also sprich russische Soldaten, die auf ukrainischer Seite gefallen sind, oder ukrainische Soldaten, die in den Gebieten, die von Russland kontrolliert sind, gefallen sind, da werden diese sterblichen Überreste übergeben. Und wir sind da als neutrale Vermittler dabei, um sicherzustellen, dass das auch in einer würdevollen Art und Weise diese sterblichen Überreste übergeben werden, so damit die Familien dann auch ja ihre Angehörigen begraben können.
Also seid ihr da als drittes Paar Augen oder als fünftes und sechstes Auge? Kann man sich das so ungefähr vorstellen?
Genau, wir sind da eigentlich nur als Beobachter dabei. Wir sind da absolut nicht in den Verhandlungen oder an sonstiges beteiligt, sondern wirklich nur dort, um das zu beobachten und zu sicherzustellen, dass das ja auf würdevolle Art und Weise passiert. Oder eben, wie du auch jetzt gerade, was du vorher gemeint hast mit der in Geiselsituationen, gerade ganz aktuell in Gaza, unsere Teams, die da eben dabei sind und dabei waren in den letzten Wochen bei der Übergabe von den Geiseln aus den Händen der Hamas zurück nach Israel. Diese Übergabe, also wiederum, das IKK ist da nicht dabei bei den Verhandlungen, sondern nur als neutraler Vermittler, der diese Menschen dann also aus den Händen der Hamas wieder zurück nach Israel gebracht hat, als neutrale Vermittler. Und das sind eine sehr wichtige Rolle, die wir da in Konflikten spielen können.
Stichwort Gaza und Nahostkonflikt. Es ist ja sogar so, dass das IKK auch Terroristen oder Hamas-Kämpfer in dem Fall zum Beispiel auch ausbildet im humanitären Völkerrecht. Also sie da unterrichtet darin, um ihnen zu sagen, das sind die Regeln, die ihr eigentlich einzuhalten habt. Und das ist ja auch ganz interessant, dass es da auch nicht darum geht, irgendwie Partei zu beziehen und dergleichen, sondern eben den Zugang zu nützen, um zu sagen, man arbeitet auch an der Verbreitung des humanitären Völkerrechts und der Grundsätze. Und wenn man von einer Partei verlangt, dass sie die Regeln einhalten soll, muss man ihr zuerst einmal auch erklären, welche Regeln das überhaupt sind.
Ganz genau, ganz genau. Und wir sprechen, wie gesagt, mit allen an den Konflikten beteiligten Parteien. Und weil wir nur dadurch, dass wir mit jedem sprechen, auch den Zugang erhalten können. Und dieses Vertrauen, das ist wirklich eine jahrelange Arbeit, also die das IKK da leistet, damit wir diesen Zugang haben und damit wir diesen Dialog sicherstellen können. Weil wenn wir nicht, und wir sind ja in sehr vielen Gebieten leider schon seit sehr, sehr vielen Jahren, oft Jahrzehnten, und dadurch sind wir dann auch bei den Kriegsparteien bekannt. Die wissen, was wir machen, die wissen, warum wir das machen. Und die wissen auch, dass wir uns sozusagen nicht, unter Anführungszeichen, politisch einmischen, sondern rein dafür da sind, um humanitäre Hilfe zu leisten. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir mit all diesen Gruppen auch sprechen.
Stichwort sprechen. Du hast auch vorhin noch angesprochen, dass man eben Gefangene besucht und dann auch immer wieder auf die Einhaltung des Völkerrechts pocht. Wie macht man das? Vereinfacht gesagt. Oder was macht man da?
Ja, wieder sehr gute Frage. Also ja, ein großer Teil von meiner Arbeit besteht darin, zu reden und Leute zu treffen und zu erklären, was wir machen. Und wenn es um das Thema Besuch von Kriegsgefangenen, Häftlingen geht, dann wird es natürlich, zuerst haben wir sozusagen in allen Ländern, in denen wir tätig sind, haben wir ein sogenanntes Headquarter Agreement. Also die Genfer Konventionen geben uns auch das Recht, in diesen Ländern tätig zu werden. Und alle Länder, die Genfer Konventionen ratifiziert haben, müssen dann auch dem IKK den Zugang gewähren. Und natürlich ist es am Papier einfacher, wie es oft in der Realität ist. Also wir müssen dann natürlich sehr viel Vertrauen aufbauen und mit sehr vielen auf verschiedenen Ebenen mit den unterschiedlichen Behörden sprechen. Also sei es dann meine Kolleginnen und Kollegen, die in der Delegation, also in der Hauptstadt eines Landes tätig sind, die sprechen dann auf Ministerebene, also zum Beispiel mit dem Verteidigungsminister oder mit dem Innenministerium, um zu schauen, dass wir diesen Zugang bekommen, prinzipiell zu Haftanstalten. Und dann auf meiner Ebene, wenn wir dann diese Besuche durchführen, dann ist es meistens so, dass wir das dann mit den Behörden vor Ort koordinieren und ja, und dann dorthin fahren. Und die wissen auch, dass wir kommen können. Die Genfer Konventionen geben uns, dadurch sind wir eben, haben wir diesen Zugang zu diesen Haftanstalten und können da auch hin und können uns die Haftbedingungen anschauen, können mit den Häftlingen dort auch sprechen, um zu verstehen, wie sind denn die Bedingungen, die Haftbedingungen. Und wenn wir dort Dinge sehen, die eben nicht mit dem internationalen, mit dem humanitären Völkerrecht d'accord gehen, können wir sie auch darauf hinweisen und dann ja so versuchen, Einfluss zu nehmen, damit sich da was verändert.
Wie offen kann man mit den Betroffenen sprechen? Ist dann noch jemand da vom Staat, von der Regierung oder von der bewaffneten Gruppe oder gehen die dann hinaus?
Also es ist immer so, bei einem Gefängnisbesuch ist es so, dass wir zuerst mit den Behörden sprechen, also mit dem Gefängnisdirektor, mit den verschiedenen Personen, die dort arbeiten und denen dann die Information geben, warum wir da sind, ja, was der Zweck unseres Besuches ist. Dann machen wir eine Tour und schauen uns das ganze Gebäude an, die Zellen, die verschiedenen, die Küche, wie wird das Essen zubereitet, gibt es dort einen Ausgang in die Außenanlagen, haben die Gefangenen Zugang zu medizinischer Versorgung, also schauen uns das alles an. Und dann, ganz wichtig, können wir Einzelgespräche mit den Häftlingen führen, ohne dass irgendjemand dabei ist. Also das sind dann wirklich nur wir als IKRK-Delegierte drinnen in den Zellen und sprechen mit den Häftlingen über ihre Haftbedingungen mit den Kriegsgefangenen und die können uns dann mitteilen, mit uns sprechen und dann basierend auf dem, was wir dort hören, auf dem, was wir sehen, geben wir dann Empfehlungen ab an die Behörden, was zu verbessern wäre, wo vielleicht das humanitäre Völkerrecht nicht ganz eingehalten wird und versuchen so da Einfluss zu nehmen.
Jetzt weiß ich schon, dass unter meinen Hörern und Hörerinnen manch Zyniker sind. Die würden dann sagen, naja, schön, dann wird ein Bericht geschrieben und was dann? Der landet dann im buchstäblichen Müllkorb oder eben im digitalen Papierkorb. Was passiert dann? Gibt es da noch Nacheinhaltungsmechanismen oder dass man sich weiter austauscht und sagt, was ist da passiert? Und für mich klingt so, als würde auch viel auf der persönlichen Ebene stattfinden, dass man wirklich versucht, gut zuzureden und nicht, man hat ja nicht die harten Sanktionen, sondern dann sagt, hey, was ist daraus geworden? Und vielleicht hat man es irgendwo geschafft, zu erkennen, dass eine Person zumindest ein bisschen guten Willen hat. Es sind ja nicht alle Menschen von Grund auf böse. Kann man sich das so ungefähr vorstellen?
Ganz genau, ganz genau. Also das ist ein sehr wichtigen Punkt. Natürlich, es ist auch frustrierend, also ich gebe das auch zu, das ist, oder sage das auch ganz oft, und oft kann solche Arbeit sehr frustrierend sein, weil man immer wieder dieselben Dinge wiederholt und wieder wiederholt und die Behörden darauf aufmerksam macht und sich die Dinge oft sehr langsam verändern, aber doch immer wieder Verbesserungen festgestellt werden. Und da möchte ich vielleicht eine kleine Anekdote einführen, weil mich das damals sehr berührt hat. Ich war bei meinem ersten Einsatz war ich im Kongo, in der Demokratischen Republik Kongo, als Delegierte zuständig für Haft und Haftbedingungen. Und während meiner Zeit dort hatte ich mal ein paar Wochen Urlaub und war in Südafrika und war damals in Kapstadt und habe Robben Island besucht. Das ist diese Gefängnisinsel, wo Nelson Mandela inhaftiert war. Und dort werden die Führungen heute von ehemaligen Häftlingen durchgeführt. Und der hat uns da durchgeführt und auch erzählt, dass das Rote Kreuz, das IKRK, sie damals immer besucht hat. Und ich habe ihn dann darauf angesprochen und habe gesagt, wie war denn das für Sie? Weil ich bin selber IKRK-Delegierte und ich, es ist oft sehr schwierig, vor allem im Thema Haftbedingungen, weil da halt auch sehr wenig weitergeht und eben die Behörden, wie du oft sagst, man schreibt dann einen Rapport, man spricht darüber und verändern tut sich sehr oft recht wenig. Und der hat dann gesagt, das IKRK hat uns Hoffnung gebracht. Und für mich war das, weil wir nicht vergessen waren. Und das war für mich so eine Aussage, wo man dachte, ja, also, und das klingt vielleicht ganz banal, aber gerade in Haftbedingungen und gerade in Zeiten des Krieges, wer kümmert sich um Häftlinge? Das ist wirklich eine oft vergessene Gruppe und er hat einfach gesagt, dadurch, dass das IKRK immer wieder gekommen ist, alle paar Monate sind diese Delegierten gekommen und haben mit uns gesprochen, das hat mir Hoffnung gegeben, dass wir nicht ganz vergessen sind. Und was er da auch noch dazugefügt hat, die mussten immer in Steinbrüchen arbeiten und das war sehr, sehr schwere Arbeit und das IKRK hat es immer wieder angesprochen und gesagt, das sind eben nicht wirklich menschliche Bedingungen, unter denen diese Häftlinge da arbeiten müssen, eben auf dem Robben Island damals. Und es hat dann 8 Jahre lang gedauert, aber nach 8 Jahren ist diese Arbeit dann, mussten sie die nicht mehr verrichten. Und ich habe mich dann in die Situation begeben eines Delegierten, oder eben, ich bin ja selber Delegierte, und habe mir gedacht, wenn ich die Delegierte gewesen wäre, die im zweiten Jahr dort war und ein Jahr lang immer wieder das Gleiche gesagt hat, und dann komme ich vielleicht 3 Jahre später zurück und es ist immer noch gleich, dann ist es sehr frustrierend. Aber es hat eben in dem Fall jetzt das Beispiel, das dieser Häftling genannt hat, 8 Jahre lang gedauert, bis sich die Situation verändert hat, aber irgendwann hat sie sich verändert. Und es ist für mich selber oft, ja, wie eine Motivation, oder ich hole mir das auch immer wieder her, dass ich sage, ich, durch meine Arbeit trage ich dazu bei, dass sich vielleicht irgendwann mal was ändert.
Das ist eine perfekte Überleitung zum zweiten Teil. Ich würde gerne ein bisschen über deine persönlichen Erfahrungen sprechen. Du hast jetzt angesprochen, Demokratische Republik Kongo, wo warst du noch alles und allgemein, was hast du da, also ich weiß, das ist jetzt eine sehr große Frage, aber was sind da reflexartig die ersten Dinge, die dir einfallen an Orten, an denen du warst und dann auch an Erfahrungen teilen? Also wenn man dich da jetzt so als Laie und auch als jemand wie ich, der das wirklich, der nur in der Theorie ist, dann an die Praxis denkt, sich denkt, was fällt dir da als erstes ein? Welche Orte, welche Erlebnisse?
Gerne, also ich habe angefangen, also es ist so, dass wir immer, unsere Zentrale ist eben in Genf vom IKK und von dort aus werden wir dann sozusagen entsandt in die verschiedenen Regionen. Und mein erster Einsatz war in der Demokratischen Republik Kongo im Osten des Landes, wo ich für ein Jahr gearbeitet habe. Ich bin danach dann in den Südsudan und war für ein Jahr dort. Das war dann 2016 und dann 2017 bin ich weiter nach Myanmar. Das war damals, kannst du sich erinnern, mit der Rohingya-Krise im Westen des Landes, wo eben sehr viele oder der muslimische Teil der Bevölkerung dort vertrieben wurde nach Bangladesch und war dort für ein Jahr und danach dann bin ich in den Nahen Osten. Also ich habe dann die 4 Jahre lang im Nahen Osten verbracht. Ich war im Irak für 1,5 Jahre und danach dann in Syrien. Und jetzt seit Anfang oder seit Frühjahr, seit April, bin ich hier in der Ukraine. Und man hat immer wieder unterschiedliche Aufgaben. Und ich bin jetzt, zurzeit leite ich eines unserer Büros, also eine Subdelegation heißt es bei uns. Also wir sind präsent einmal in der Hauptstadt, also in Kiew, wo die Delegation die Hauptdelegation ist. Und dann haben wir verschiedene Stützpunkte über das Land verteilt. Und ich leite eben eines dieser Büros, wo wir um das Gebiet in und um Kharkiv zuständig sind.
Gibt es Erlebnisse, die sich bei dir eingebrannt haben und die du auch mit uns teilen kannst oder willst, natürlich?
Gerne. Also es sind, ja, die Arbeit ist nicht immer einfach, aber es gibt auch immer wieder sehr schöne Erlebnisse in unserer Arbeit. Also wenn ich jetzt eines herausnehmen kann, was mir spontan einfällt, ist, als ich im Südsudan war, dort gibt es sehr, sehr viele Familien, die aufgrund des Konfliktes in verschiedenen Teilen entweder des Landes oder außerhalb irgendwo in anderen Ländern sind und dadurch den Kontakt zu ihren Angehörigen verloren haben. Und es ist auch etwas, was im humanitären Völkerrecht steht, dass Menschen, die von Konflikt betroffen sind, Recht darauf haben, zu wissen, was mit ihren Familienangehörigen passiert, wo die sind und dass da dieser Kontakt hergestellt wird. Und im Südsudan durfte ich einmal dabei sein, wo wir es geschafft haben, wirklich eine Familie zusammenzuführen. Also das war ein altes Ehepaar. Der Mann war schon über 80, die Frau war Mitte 70 und wo damals nach der Unabhängigkeit oder wo sich der Südsudan als eigener Staat sich gebildet hat, 2013. Danach ist ja dann gleich ein Bürgerkrieg ausgebrochen und die wurden durch diesen Bürgerkrieg getrennt und die Frau hat gedacht, dass ihr Mann tot ist. Und das waren 6 oder 7 Jahre später, als ich dort war, dass die sich dann Also sie war in dem Gebiet, wo sie vorher war, und ihr Mann war in einem Flüchtlingslager in einem anderen Teil des Landes. Und da haben wir das geschafft, die zwei wieder zusammenzubringen, also auch physisch, weil manchmal ist es so, dass wir das dann sicherstellen, dass die Leute zum Beispiel Briefe schreiben können oder telefonieren können mit ihren Angehörigen, die irgendwo anders sind. Aber in manchen Fällen können wir sie wirklich physisch auch zusammenbringen wieder. Und das war ein wunderbares Erlebnis, da dabei sein zu dürfen, wo sich ein Ehepaar nach 6 oder 7 Jahren wieder zusammengefunden hat und im Großteil von der Zeit die Frau auch geglaubt hat, ihr Mann wäre tot. Und das sind dann sehr, sehr schöne Momente, an denen man dabei sein oder wo ich dabei sein durfte.
Das ist auch interessant, dass du das erwähnst, weil ich mir manchmal dachte, eben als Außenstehender bei der Beschreibung vom IKK auf der Website zum Beispiel, so Dinge wie Kommunikation oder Zusammenführung, das ist etwas, was wir in den Weltkriegen hatten. Und heute denkt man sich, als jemand mit seinem eurozentristischen Blick, naja, aber es haben ja alle Telefone und man findet sich ja viel leichter und kann ja ohnehin miteinander in irgendeiner Form WhatsApp, Signal oder wo auch immer Nachrichten schreiben. Und zu sehen, das ist natürlich ein westlich geprägter Blick und die Realitäten sind dann doch nicht ganz so einfach durch Technologie geworden, wie man sich das manchmal in der grauen Theorie vielleicht vorstellt.
Ganz genau. Es kann sein, weil die Kommunikationsmöglichkeiten entweder nicht da sind oder, was natürlich auch manchmal ist, dass sie nicht angewandt werden dürfen. Also jetzt zum Beispiel, gerade da geht es wieder um das Thema Haftbedingungen in manchen Gefängnissen, gerade bei Kriegsgefangenen, die dürfen dann gar nicht mit ihren Angehörigen telefonieren, sondern nur brieflich auf sie schreiben. Und da spielen wir auch die Rolle, dass wir dann diese Nachrichten dann an die Angehörigen übermitteln. Und das sind die sogenannten Red Cross Messages. Also da denke ich jetzt wieder an die Zeit im Kongo oder im Südsudan. Auch wieder ganz eine schöne Arbeit, dann diese Briefe von den Gefängnissen zu den Familien bringen zu dürfen. Damit sie wissen, dass ihre Angehörigen noch leben und wie es ihnen geht. Und ja, es ist auch manchmal so, dass wir das über Telefone sicherstellen können, aber oft ist es auch einfach nur eine schriftliche Kommunikation, die sie durchführen können.
Wenn ich da beim Persönlichen nachhaken darf, das heißt jetzt der Sprung von Tirol in die Demokratische Republik Kongo oder den Südsudan, wie kann man sich das ungefähr psychisch vorstellen? Das muss ja eine derartige Anpassungsleistung erfordern.
Ich habe mir das am Anfang auch selber gefragt, also dann wieder gerade am Anfang, als ich im Kongo das erste Mal in ein Gefängnis gekommen bin, war ich auch so, was zum Teufel mache ich hier? Also ich komme da als junge, weiße, europäische Frau in ein kongolesisches Gefängnis. Was kann ich dort ausrichten oder wie werde ich da auch aufgenommen? Und was da sehr spannend und interessant ist, ist, dass ich da nicht so sehr als weiße europäische Frau wahrgenommen werde, sondern als Repräsentantin des Roten Kreuzes. Und das ist für mich wirklich extrem spannend, weil wir in sehr vielen Ländern schon sehr lange tätig sind. Und die Leute dort auch gewohnt sind, dass da immer wieder ein Wechsel da ist, weil wir als Delegierte, wir werden ja immer jedes Jahr, jedes zweite Jahr woanders hingeschickt. Dadurch sind die das auch gewohnt, dass da immer wieder verschiedene Leute, einmal ist eine österreichische Frau da und dann ist ein kolumbianischer Mann oder eine Dame aus Neuseeland oder aus Kenia da, die diese Arbeit macht. Und dann geht's eigentlich nicht so sehr um den Hintergrund, sondern darum, dass ich da bin, um das Rote Kreuz zu repräsentieren und die Arbeit des Roten Kreuzes so umzusetzen. Und das macht es auch irgendwie für mich, weil du gefragt hast eben, wie das persönlich ist, auch einfacher, weil ich da irgendwie selber unter dem Schutz, das klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber so unter diesem Roten Kreuz Deckmantel unterwegs bin und so auch wahrgenommen werde und das meine Arbeit auch leichter macht und auch die Anpassung leichter macht. Aber natürlich, was da auch dazu kommt, ist schon, dass sich die Institution auch um uns Delegierte auch gut kümmert, also die Rahmenbedingungen, die da sind, damit wir auch unser Leben gut leben können. Also dass wir zum Beispiel banale Dinge, aber dass wir versorgt werden, dass ich jetzt zum Beispiel Internetzugang habe, damit ich auch mit meiner Familie in Kontakt sein kann zu Hause, Das ist jetzt natürlich hier in der Ukraine einfacher, aber wo ich im Südsudan war oder in Myanmar, ganz in abgelegenen Orte, war das nicht immer selbstverständlich. Aber da schaut die Institution, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass ich eben Zugang zum Internet habe, dass wir auch Zugang zu Grundversorgung haben natürlich und auch, dass wir immer wieder Auszeiten bekommen, in denen ich danach raus kann und entweder nach Hause oder irgendwohin auf Urlaub fahren kann, also dass wir auch genug Zeit haben, um uns auch wieder da zu erholen und die Arbeit dann machen zu können.
Stichwort Arbeit, was konkret machst du gerade in der Ukraine?
Mein Team, wir sind jetzt ein 80-köpfiges Team hier, also an zum Teil internationalen, aber zum Großteil nationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir machen ganz verschiedene Dinge hier. Also zum einen die klassischen Arbeiten des IKKs, wie du sagst, wir besuchen Kriegsgefangene hier und wir leisten humanitäre Hilfe, wo wir zum Beispiel Lebensmittelverteilungen machen in Orten ganz in der Nähe von der Front. Wir versuchen den Leuten beim Wiederaufbau irgendwie sie zu unterstützen, weil gerade in dem Gebiet in und um Kharkiv, das war ja letztes Jahr, das war ja am Anfang vom Krieg von Russland besetzt und die haben sich dann das ist dann zurückerobert worden und da ist relativ viel zerstört. Helfen wir mit, damit die Leute wieder eine Lebensgrundlage sich aufbauen können. Da gibt's dann auch so Dinge wie sie dabei zu unterstützen. Zum Beispiel ist es hier so, dass ganz, ganz viel Verminung von großen Gebieten, landwirtschaftliche Gebiete, die vermint sind und dadurch die Leute ihren landwirtschaftlichen Tätigkeiten nicht mehr nachgehen können. Und da versuchen wir dann Projekte durchzuführen, damit sie wieder sich eine Lebensgrundlage aufzubauen. Also da gibt's dann so Dinge wie Verteilung von Greenhouses, also von so, wie sagt man da dazu, also dass sie dann zu Hause ihre Sachen anbauen können, zumindest für die Eigenversorgung, damit sie nicht auf die Felder müssen, weil die Felder sie jetzt nicht bestellen können, weil dort sehr, sehr viele Gebiete vermint sind. Und damit man das ein bisschen abfedert, dass man halt schaut, dass sie sich woanders was aufbauen können oder auf andere Art und Weise ihre Lebensmittelversorgung sicherstellen können. Wir tun auch ganz viel im Bereich von Krankenversorgung, also zum Beispiel, was hier ein ganz großes Thema ist, Shelter, also zu schauen, dass in den Krankenhäusern, die sich in der Nähe von der Front befinden, weil da ja immer wieder Einschläge sind, dass die weiter Krankenversorgung durchführen können, müssen sie ja Reparaturarbeiten oder eben in Shelters, also im Keller, dass sie dort die Patienten hinbringen können im Fall von einem Angriff zum Beispiel. Da helfen wir dann bei der Renovierung mit. Oder dass man dann auf den Fenstern diese Anti-Blast-Film aufgibt, dass wenn eine Explosion in der Nähe irgendwo stattfindet, dann sprengt es da ja oft die Fenster und wenn man diesen Anti-Blast-Film darauf gibt, dann ist der Impact geringer. Also da gibt's ganz, ganz verschiedene Dinge, die unsere Teams hier durchführen. Und meine Aufgabe jetzt gerade hier in der Ukraine ist, ich leite eines dieser Teams.
Du hast ja schon einige Konfliktsituationen aus nächster Nähe gesehen. Gibt's Dinge, die immer gleich sind oder Erfahrungen, die Menschen machen, die sich sehr stark ähneln, wo man wirklich merkt, weil du hast ganz am Anfang gesagt, universell, also eben weltweit tätig zu sein und auch weltweit gültige Grundsätze umzusetzen. Gibt's Dinge, die dir aufgefallen sind in deiner Tätigkeit, dass die wirklich für alle Menschen gleiche Bedürfnisse sind, gleiche Interessen, gleiche Wahrnehmungen, gleiches Leid? Gibt's da Gemeinsamkeiten auch wirklich?
Was immer gleich ist oder was mich auch so fasziniert ist, ich sag immer, das Leben ist stark. Es ist unglaublich, was Menschen aushalten können und ihr Leben trotz der widrigsten Bedingungen weiterleben können. Und das ist so für mich so faszinierend, weil manchmal bin ich in Situationen, wo man denkt, wie geht es? Wie kann man so weiterleben, wenn man, keine Ahnung, wie hier die Angehörigen im Krieg sind, man Familienangehörige verloren hat, kaum irgendwie Zugang zu irgendwas hat. Wie geht da das normale Leben weiter? Und das Faszinierende für mich ist, das Leben geht immer weiter. Die Leute stehen auf, gehen ihren Tätigkeiten nach und es ist auch so, es verbindet uns viel mehr, als das uns trennt. Es ist wirklich diese Grundbedürfnisse, dass man ein Leben in Würde führen möchte, in dem man Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln, in dem die Familie, die Angehörigen die Chance haben, ihr Leben gut leben zu können. Das sind eigentlich so ganz, ja, diese Grundbedürfnisse, die wir alle haben und die jeder Mensch auf der Welt, egal ob es im Südsudan ist oder in Myanmar oder in Syrien, diese Grundbedürfnisse zu decken und ein würdevolles Leben leben zu können. Und das ist eigentlich, ja, da verbindet uns sehr, sehr viel als Menschen.
Vielleicht noch kurz zur dunklen Seite deiner Tätigkeit. Gibt's auch Gemeinsamkeiten, die du beobachtet hast bei den Konfliktparteien?
Ja, auch, dass man kann mit jedem Menschen reden. Also man kann, da möchte ich jetzt ein Beispiel nennen aus Syrien. Ich habe da sehr viel auch eben in Haftanstalten und in Al-Hol, das ist dieses Flüchtlingslager, in dem die IS-Familien heute leben, aus der ganzen Welt immer noch. Und die Gefangenen, ehemalige IS-Häftlinge, also IS-Kämpfer, die dort sind und man so viele, ja, Menschen, die einfach sehr, sehr Dinge gemacht haben, die oft unvorstellbar sind. Und gleichzeitig, wenn man jemanden von Mensch zu Mensch begegnet, dann kann man mit jedem Menschen reden. Und dann kann man auch Gemeinsamkeiten finden, wo man sich einfach nur von Mensch zu Mensch trifft und sich austauscht. Und dann diese ganzen Attribute, die da immer wieder jemanden aufgesetzt werden, einmal zur Seite nimmt und einfach sagt, hey, ja, wir sitzen uns hier gegenüber, wir sprechen miteinander, wir wollen irgendwie eine gewisse Art der Menschlichkeit noch sicherstellen. Und auf der Ebene kann man eigentlich wirklich mit so gut wie jedem Menschen sprechen. Und das finde ich immer wieder faszinierend.
Ja, vielleicht ein bisschen die Banalität des Bösen. Ja. Hinter dem Bösen steckt trotzdem immer auch ein Mensch.
Ganz genau.
Zum Abschluss noch. Vielleicht haben ja manche Hörer und Hörerinnen sich gefragt, das ist etwas, was sie sich vorstellen könnten, auch zu tun. Vielleicht ganz kurz, was hat dich dazu bewegt und welchen Menschen kannst du das empfehlen und was ist das Rüstzeug, das man mitbringen muss? Und dann ganz praktisch, wenn jemand sich denkt, nach der Folge oder schon länger mit dem Gedanken spielt und vielleicht deswegen sich diese Folge auch angehört hat, möchte auch Teil der IKRK-Bewegung werden. Was muss man dann praktisch tun? Also, warum hast du es getan? Also, es sind eigentlich drei Fragen. Warum hast du es getan? Die zweite ist, wenn jemand das tun möchte, was sollte die Person mitbringen oder was sollte sie wissen? Und dann drittens ganz praktisch, wie tut man das? Geht man auf die Homepage? Wahrscheinlich gibt es da nähere Informationen auch natürlich. Ich werde das auch in die Shownotes stellen natürlich.
Gerne. Also wie ich dazu gekommen bin, eigentlich war es so, ich habe mich schon sehr früh so, sage ich immer, für die Welt interessiert sozusagen. Also ich hatte das Glück, als ich 16 war in der Schule, konnte ich an einem Schüleraustausch teilnehmen in Australien. Und da war so, das hat so mein Interesse an der Welt geweckt. Und dann war so, in jungen Jahren war immer so, ich möchte raus, ich möchte die Welt sehen, Leute kennenlernen, Kulturen kennenlernen. Das hat mich extrem fasziniert. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, also vor allem, ich bin dann über mein Studium, war ich dann recht viel in Südamerika. Ich habe ja internationale Wirtschaftswissenschaften studiert in Innsbruck und war damals in Chile dann auf, wir mussten da ein verpflichtendes Auslandsjahr machen. Ich war in Chile und habe da eigentlich gemerkt, ja, ich reise sehr gerne, aber beruflich möchte ich auch was machen, was Sinnvolles, ja, unter Anführungszeichen. Ich will nicht nur einfach nur unterwegs sein, sondern ich habe gesehen, so wie wir leben in Europa, in Österreich, in Tirol, ist sehr, sehr privilegiert. In vielen Teilen der Welt ist es nicht so. Das war wirklich so in der Zeit in Südamerika, wo mir das so ja immer mehr aufgefallen ist. Und da habe ich gesagt, ich möchte eigentlich was machen, unterwegs sein, aber was Sinnvolles machen. Ich habe dann noch nach meinem Studium von IWW habe ich dann noch einen Master gemacht in International Development Studies in Holland. Und habe mir dann gedacht, vielleicht wäre der diplomatische Dienst etwas und habe dann ein Verwaltungspraktikum gemacht im Außenministerium in Wien, was auch sehr, sehr spannend war. Und gleichzeitig war das aber sehr bürokratisch. Also es war zwar eben, man hat sehr viel mit der Welt zu tun, aber auch auf einer sehr bürokratischen Ebene. Und habe aber damals in der Zeit im BMI ja auch über das IKK gehört und habe mir dann gedacht, das klingt sehr, sehr spannend. Das ist international, aber auch konkret, wo ich was Sinnvolles beitragen, was Sinnvolles leisten kann. Und das war natürlich dann, ja, es ist recht ein aufwendiger Aufnahmeprozess. Also es ist wichtig, Sprachen zu sprechen, Auslandserfahrung zu haben. Und dann aber so vom Hintergrund her ist es eigentlich gar nicht so unter Anführungszeichen tragisch, was man jetzt für eine Ausbildung hat, sondern es geht mehr um diese menschliche Komponente, wir werden immer so intern auch so als humanitäre Diplomaten bezeichnet, also man muss schon so diese menschliche humanitäre Komponente bereitstellen und natürlich dann die Tools wie eben Sprachen, Auslandserfahrung und so, das ist natürlich sehr wichtig. Aber dann geht's eigentlich drum, ja, diese menschliche Komponente einbringen zu können. Und so bin ich dazu gekommen. Also nach dem Außenministerium bin ich dann nicht gleich zum IKK, weil da war ich noch, also man muss auch ein gewisses Alter haben. Die meisten starten so mit Ende 20, Anfang 30. Also ich habe dann noch nach dem Verwaltungspraktikum ein paar Jahre in Wien gearbeitet und aber auch relativ viel Auslandserfahrung gesammelt und bin dann, ja, habe dann mit Anfang 30 gestartet, fürs IKK zu arbeiten. Und genau, wenn das jemand interessiert, also auch die Berufsbilder, wir haben ja, sind jetzt nicht so eingegangen, aber es gibt eben die verschiedensten Dinge, die wir machen. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit Kriegsverletzten und oft ist es ja so, gerade zum Beispiel hier in der Ukraine, dass viele Menschen oder vor allem Soldaten über die Minen ihre Beine oder Arme verlieren und da haben wir ein sogenanntes physische Rehabilitationsprogramm, diesen Menschen dann wieder helfen, also mit Beinprothesen und so, damit sie wieder ins Leben zurückfinden und da gibt es dann auch Physiotherapeuten, die für uns arbeiten zum Beispiel oder Automechaniker, weil wenn wir im Südsudan oder im Kongo unterwegs sind, mit den Landcruisers, die müssen dann auch gewartet werden. Und dann gibt's Psychologinnen und Psychologen, die für uns arbeiten. Das Berufsbild ist sehr, sehr bunt. Natürlich gibt's auch so wie dich Völkerrechtsexpertinnen, Experten, die diesen Teil abdecken. Dann gibt's Ingenieurinnen, Ingenieure, die eben wenn's da beim Wiederaufbau, um den Wiederaufbau geht, sind die verschiedensten Berufsbilder. Also da geht's wirklich dann wirklich drum mehr um das Interesse, das man hat, aber nicht so sehr oder wie man als Mensch ist, dass man dort mitarbeitet. Und genau, wenn das jemanden interessiert, wie du gesagt hast, ist über die Homepage, es gibt so gewisse Profile, die immer wieder ausgeschrieben werden. Also es ist so, wir können uns das nicht aussuchen, wo wir hingehen. Also ich habe einen Vertrag mit dem IKK, das in Genf ansässig ist. Und in diesem Vertrag steht drinnen, dass ich bereit bin, in den Ländern, in denen ich gebraucht werde, zu arbeiten. Am Anfang hat man da sozusagen relativ wenig Einfluss. Also da wird man dann entsandt. Je länger man dabei ist, desto mehr kann man dann natürlich auch ein bisschen mitreden. Also ich habe dann meine Personalmanagerin, die in Genf sitzt und natürlich nach einigen Jahren kann man dann schon ein bisschen auch sagen, mich würde jetzt interessieren, eben in die Ukraine zu gehen oder meistens ländermäßig ist es eher schwierig oder so sage ich, ich würde den Kontext wechseln, ich war jetzt 4 Jahre im Nahen Osten, ich möchte jetzt gern in ein anderes Gebiet. Ja, da wird es dann ein bisschen einfacher. Aber eigentlich, der Vertrag ist mit der Institution und wo man dann hin entsandt wird, das entscheidet man nicht selber.
Und man bekommt eine gewisse Basisausbildung auch. Also es ist nicht so, dass man unterschreibt und gleich in den Kongo geschickt wird beispielsweise. Oder das kann man sich ja, nur dass die Leute sich ein bisschen vorstellen können, man wird schon da ein bisschen auch herangeführt.
Ja, es gibt so eine gewisse Einführung. Also ich war das erste Monat in Genf und da gab es diese ganzen Einführungen und so weiter. Und dann ist aber schon sehr viel Learning by Doing. Also da wird man dann hingeschickt. Aber das Gute ist immer, dass wir dann ja in ein Team kommen, das schon da ist und die nationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja schon sehr lange da sind. Also man kommt da zwar neu dazu, aber hat ein Umfeld, das den Kontext sehr gut kennt und die Arbeit sehr gut kennt, und von denen lernt man dann. Und je länger man dabei ist, es verändert sich dann halt immer wieder die Situation. Natürlich ist es hier in der Ukraine komplett anders, wie es in Syrien war oder im Irak oder in Myanmar. Aber unsere Arbeit ist eigentlich überall dieselbe. Wir machen Gefangenenbesuche, diese Dinge verändern sich nicht, und da kommt dann schon so eine gewisse Routine dazu, die man sich mit den Jahren dann auch aneignet. Natürlich muss man sich dann immer wieder in den Kontext einarbeiten, aber die Arbeit selber, die man macht, bleibt dann schon, ja, die ist dann immer wieder ähnlich. Und was auch sehr hilfreich ist, also wir haben immer nationale Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, und dann gibt's aber die Delegierten, so wie mich, die immer in verschiedene Länder geschickt werden, und man trifft immer wieder auf dieselben Leute. Also das ist dann auch ganz nett, dass ich jetzt zum Beispiel einen guten Freund, mit dem ich im Irak gearbeitet habe, der jetzt auch hier im selben Team arbeitet wie ich. Man trifft sich dann wieder ein paar Jahre später, und das ist auch ganz schön, weil man da so, ja, einen Freundeskreis dann sich auch aufbaut an Arbeitskollegen, die man immer wieder trifft und mit dem man diese Arbeit auch teilt, weil das natürlich auch etwas ist. Es ist oft schwierig, wie du auch die Fragen, die du stellst, das ist natürlich, die bekomme ich auch sehr viel von meiner Familie, von meinen Freunden daheim, weil es schwierig ist, sich oft nicht ganz leicht nachvollziehbar ist, wie unsere Arbeit ausschaut. Und da ist es oft sehr hilfreich und schön, Kolleginnen und Kollegen zu haben, die auch diese Arbeit machen und mit denen man sich dann austauschen kann.
Das glaube ich sehr gern, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich da ein bisschen die 0815-Fragen gestellt habe, weil ich da auch einfach selbst und meine Hörerinnen und Hörer natürlich da gewisse Vorstellungen haben, und das war der Grund, warum ich mit dir sprechen wollte, um ein bisschen diese Vorstellungen ein bisschen von jemandem klargestellt zu bekommen oder eben auch ein bisschen mehr dazu zu erfahren, zu diesem großen Komplex oder diesen zwei großen Worten Rotes Kreuz beziehungsweise Roter Halbmond. Das ist etwas, das jeder kennt, aber nicht jeder einen wirklichen Bezug dazu hat, genauso wenig wie ich und genauso wenig wie die meisten meiner Hörerinnen und Hörer. Und deswegen danke ich dir wirklich noch einmal ganz, ganz, ganz viel, dass du dir die Zeit genommen hast, die Geduld hattest, auch mit mir ein bisschen darüber zu sprechen und ein wenig dazu zu erzählen, was du schon erlebt hast und was du an Erfahrungen mitgenommen hast. Also vielen Dank, Stefanie Gadlacher, dass du hier bei Recht Politisch warst.
Vielen Dank.
Ja, damit wären wir einmal mehr am Ende einer Folge angelangt. Danke fürs Reinhören und auch danke, danke, danke an alle, die etwas gespendet haben, die diesen Podcast unterstützen. Ich möchte mich an der Stelle auch zusätzlich entschuldigen dafür, dass ich meine Mails nicht immer gleich beantworte, dass manchmal etwas, wie soll man das sagen, vielleicht durchrutscht und ich es einfach übersehe, bitte dann einfach eine zweite E-Mail schreiben. Ich bekomme gerade, wenn das Semester anfängt, sehr, sehr viele E-Mails und es kann einfach passieren, dass ich etwas übersehe oder mir vornehme zu antworten, nicht gleich antworte. Deswegen an der Stelle auch da, sollte das passiert sein, ich bin mir sicher, es ist passiert, ein riesengroßes tut mir leid und noch einmal auch ein riesengroßes Danke an alle, die diesen Podcast unterstützen. Ich mache das sehr gerne, aber so ein Stück Anerkennung, und sei es nur ein ganz kleiner Betrag, ihr habt eh den Link in den Shownotes zu PayPal, das ist schon so ein netter Moment, wo man sich denkt, okay, der eine kleine Kaffee oder das eine kleine Bierchen oder was auch immer wurde ermöglicht, weil jemand diese Arbeit gut findet und eben auch entsprechend finanziell unterstützt, also sie gut genug findet, um sie auch monetär ein wenig weiter zu unterstützen. Ja, bevor ich jetzt viermal dasselbe sage, sage ich dasselbe, was ich sonst auch immer sage. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag zum Abschluss, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen, findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.